Ich möchte Sie bitten, dass Sie die mitgelieferte Körpergrafik vor sich hinlegen, weil ich mich während des gesamten Readings darauf beziehen werde und weil sie nach und nach aus ihrer an sich logischen Struktur heraus verständlich wird. Diese Körpergrafik dient uns gleichsam als Landkarte, und im Augenblick, wo wir es mit einer Landkarte zu tun haben, stellt sich natürlich die Frage, was sind die wesentlichen Orientierungselemente? Und vielleicht noch wichtiger, was genau stellt diese Landkarte eigentlich dar? Die Landkarte des Human Designs hat den Anspruch, eine genetische Landkarte ihrer Einmaligkeit zu sein. Das heißt, sie zeigt uns, was sie von anderen Menschen unterscheidet und was sie daher in ihrer Einzigartigkeit charakterisiert. Gleichzeitig existieren diese uns einmalig machenden Festlegungen aber nicht überall, sondern nur in ganz bestimmten Bereichen. Das heißt, wir haben es letztlich natürlich mit dem berühmten alten Thema zu tun, was ist Vererbung und was ist Umwelt? Und diese Landkarte zeigt genau diese grundlegende Polarität. Was macht ihre vererbte Einmaligkeit aus? Das ist die genetische Seite. Aber auch, wo sind ihre jeweiligen Offenheiten, in denen eine solche Festlegung nicht existiert und daher die Umwelt der entscheidende Faktor ist? Es geht hier aber mehr als um eine Beschreibung von Vererbung und Umwelt. Es geht darum, dass Sie dann und nur dann, wenn Sie dem folgen, was Sie von anderen unterscheidet, auch zu den Entscheidungen kommen, die Ihnen entsprechen. Und dass nur aus einer Kette solcher Entscheidungen, die genau Ihnen entsprechen, das einmalige Leben entstehen kann, das eigentlich Ihr Geburtsrecht ist. In diesem Sinne betrachten wir also jede Grafik als eine grundlegende Polarität, die alle Ebenen durchzieht. Auf der einen Seite eben jene festgelegten Elemente, die sie von anderen unterscheiden, und auf der anderen Seite jene Offenheiten, in denen zwar alles erlebt und erfahren werden kann, aber nichts über sie selbst in ihrer Einmaligkeit zu finden ist. Und diese Polarität ist ganz optisch, das ist ja das Wunderbare an einer Grafik, ganz optisch unmittelbar erkennbar, zumindest bei den offensichtlichsten Elementen. Und die offensichtlichsten Elemente der Körpergrafik, das sind die Zentren, also die Dreiecke und die Vierecke. Und wie Sie sehen können, nicht, oder wie Sie sich vielleicht mal vorstellen können, jedes dieser Zentren steht für ein wichtiges Thema im Menschsein. Und auch für einen Organkomplex, also wir haben es wirklich mit einer Körpergrafik zu tun. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, auch wenn wir noch über kein einziges Zentrum etwas gesagt haben, so ist doch schon erkennbar, dass wir zwei grundlegend verschiedene Arten von Zentren vorfinden. Zentren, die eine Farbe tragen, und Zentren, die weiß geblieben sind. Und die Zentren, die eine Farbe tragen, wir nennen sie definierte Zentren, dort ist eine Festlegung auf zumindest eine solche Eigenschaft erfolgt, die sie von anderen unterscheidet, die ihre Einmaligkeit ausmacht und beschreibbar macht. Allerdings auch eng macht, ganz speziell macht. Nicht, wo sie eben im beschriebenen Sinne festgelegt sind, dort können sie alles andere nicht sein. In diesem Sinne ist Definition immer Enge, Begrenzung, so wie bei der Körpergröße. Nicht? Wenn Sie, ich weiß nicht, 1,75 groß sind, dann sind sie eben genau 1,75 groß, alles andere sind sie dann nicht. Und dann gibt's die weiß gebliebenen Zentren, das sind die offenen Zentren. Und dort in den offenen Zentren werden wir konditioniert, das heißt, wir nehmen auf, was an entsprechender Qualität in unserer Umgebung vorhanden ist. Das an sich ist weder gut noch schlecht, das ist ein rein mechanischer Vorgang. Schlecht unter Anführungszeichen, das heißt, von uns selbst wegführend wird das dann, wenn wir diesen Themen der Offenheit Autorität im Leben geben, das heißt, dort unsere Entscheidungen treffen. Weil was passiert in dieser Offenheit? Nur sie nehmen auf, was in ihrer Umgebung vorhanden ist. Wunderbar heißt, sie nehmen im Laufe des Lebens oder in zu einem gegebenen Zeitpunkt, nehmen sie die durchschnittliche Qualität ihrer Umgebung auf. Wenn sie jetzt der durchschnittlichen Qualität ihrer Umgebung Autorität geben, dann treffen sie die durchschnittlichen Entscheidungen ihrer Umgebung. Und dann kriegen sie auch das Leben im Einheitsbrei, das durchschnittliche Leben ihrer Umgebung. Gleichzeitig möchte ich keinesfalls, dass sie glauben, offene Zentren seien schlecht. Dort und nur dort sind wir unbegrenzt. Dort und nur dort können wir alle Erfahrungen machen. Sozusagen über das Thema des offenen Zentrums können Sie Expertin werden. Nur hat es nichts mit Ihnen zu tun. Wenn diese Unterscheidung klar ist, dann ist alles stimmig und arbeitet zusammen. Es ist aber so gut wie nie der Fall, dass diese Unterscheidung klar ist, weil dadurch, dass die offenen Zentren konditioniert werden, erleben wir dort ja einen gewissen Wechsel, eine gewisse Veränderung. Und überall, wo sich etwas tut, wo sich etwas bewegt, geht unsere Aufmerksamkeit hin. Dazu kommt, dass offene Zentren nicht nur aufnehmen, sondern auch verstärken. Das heißt, wir erleben dort die größere Intensität. Und erleben sie wo? Im eigenen Körper natürlich. Damit identifizieren wir aber automatisch, was in mir wahrnehmbar wird, dazu sage ich ich. Und wenn es intensiv ist, dann erscheint es auch noch besonders wichtig zu sein. Daher ist es quasi der Normalfall, es geschieht ganz natürlich und automatisch, dass den offenen Zentren Autorität gegeben wird, dass dort die ganze Aufmerksamkeit hingeht, dass dort die Frage, die Beschäftigung, die Faszination ist. Und daher beschäftigen wir uns auch im ersten Teil dieses Readings mit dem, was ich die schlechten Nachrichten nenne. Das heißt, mit jenen Fallen, mit jenen charakteristischen Fallen, die entstehen, wenn sie den offenen Zentren Autorität geben. Also das sogenannte Nicht-Selbst.
Wir beginnen die Besprechung der definierten Zentren gleich mit dem untersten Zentrum in der Mitte, also dem braunen Viereck unten in der Mitte. Das ist das sogenannte Wurzelzentrum. Und das Wurzelzentrum ist ein Motorzentrum, das eine ganz grundlegende Aufgabe zu erfüllen hat, nämlich die Kraft zur Verfügung zu stellen, die für die Erhaltung der Existenz notwendig ist. Dahinter steht eigentlich ein ganz großes Thema, das wir nur selten reflektieren, nämlich dass jede Lebensform, jedes Lebewesen etwas tun muss, um am Leben zu bleiben. Also die Existenz in der Biologie bleibt die Existenz nicht automatisch aufrecht. Man muss etwas tun. Und nachdem es ein Muss ist, es ist ein existenzielles Muss, ist dieses Zentrum dann eben verbunden mit Druck und Stress, mit Dingen, die innerhalb einer gewissen Zeit geschehen müssen. Also vor ein paar hundert Jahren war das natürlich noch sehr plakativ. Wenn Sie jagen müssen, um Ihr nächstes Essen auf dem Tisch zu haben, wenn Sie Feuerholz suchen gehen müssen, um sich ein Feuer machen zu können, dann ist dieser existenzielle Druck ganz unmittelbar und unübersetzt spürbar, ganz direkt. Na gut, und bei uns ist es jetzt halt die Frage oder das Thema, die Heizungsrechnung zu bezahlen oder die Miete zu bezahlen. Aber es ist der gleiche Druck da. Also der existenzielle Druck ist uns erhalten geblieben. Und eine definierte Wurzel bedeutet jetzt, die Art und Weise, wie Ihr Organismus mit dem Thema umgeht, ist festgelegt. Also das heißt auch natürlich, Sie haben einen ganz bestimmten Druck im Leben. Nicht ständig hoffentlich, aber grundsätzlich festgelegt. Also dass Sie immer wieder Druck und Stress haben, ist normal, gehört zu Ihnen. Es geht auch nicht darum, das unter allen Umständen zu vermeiden. Es geht allerdings schon darum, den Umgang damit zu lernen. Also es darf jetzt nicht zu einem Dauerzustand werden, auch bei Ihnen nicht. weil Dauerzustand ist für jeden Menschen verheerend, auch bei einer definierten Wurzel. Aber sagen wir, wenn alles einigermaßen gut geht, dann haben Sie Ihren spezifischen Druck, der dann und wann auftritt und der gleichzeitig Ihre Kraft darstellt, wie Sie die Existenz erhalten. Dadurch, dass es immer die gleiche Art Druck ist, steigt darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den Umgang damit lernen, früher oder später, also hoffentlich früher. Das heißt also, die Gefahr, die davon ausgeht, von diesem Zentrum, ist bei der definierten Wurzel im Allgemeinen etwas geringer als bei der offenen. Soweit, so gut. Sie müssen aber jetzt auch damit rechnen, dass Sie hier, weil Sie definiert sind, die Senderin einer Qualität sind. Das offene Zentrum nimmt auf und empfängt, das Definierte sendet. Das heißt, wenn Sie Druck haben, strahlen Sie Ihren Stresszustand aus. Das führt unweigerlich dazu, dass Menschen in Ihrer Nähe, nicht alle, aber viele, diesen Druck aufnehmen und verstärken und ihn zurückspiegeln. Das sind dann die Menschen oder das sind die Momente, wo Sie sagen, heute spinnen aber alle. Ja, was ist denn los? Heute sind alle so hektisch oder unfreundlich. Und Vorsicht, wenn Sie da einen Moment innehalten und sich selbst betrachten, könnte es sehr wohl sein, dass Sie draufkommen, Sie haben gerade Termindruck, Sie müssen jetzt noch unbedingt etwas fertig bekommen, Sie haben Druck und Stress. Das nächste Zentrum oberhalb, das rote Viereck, ist das Sakralzentrum. Das ist ebenfalls ein Motorzentrum, aber man darf wirklich sagen, ein ganz besonders wichtiges Motorzentrum. Das Zentrum der Fruchtbarkeit und Sexualität, das Zentrum der tagtäglichen Arbeits- und Schaffenskraft. Und der Motor ist so mächtig, wäre es der einzige Motor, den Sie definiert haben, würde es genügen, um Sie zu einem Energietypus zu machen. Und Energietypen sind Menschen, die dazu da sind, mit ihrer Kraft etwas zu tun und die dadurch, dass ihnen das gelingt, auch die Erfüllung im Leben finden. Oder nicht, und ich werde sofort erklären, wie das gemeint ist. Zuerst mal muss man sagen, die Definition bedeutet also, eine ganz bestimmte Kraft wird in ihnen generiert, sie verfügen über eine ganz bestimmte Kraft. Ihre Identität als Frau, ihre geschlechtliche Identität ist festgelegt und ändert sich nicht. Und das Sakralzentrum nimmt jetzt insofern nochmal eine Sonderstellung ein, als es der einzige Motor ist, der ständig Energie generiert und regeneriert und damit auch der einzige Motor, der gleichsam unbeschadet im Dauerbetrieb laufen kann. Das ist alles, hört sich gut an, ist auch gut, verführt jetzt allerdings trotzdem zu einem Fehlschluss. Nicht, wenn wir sowas sagen wie, der Motor produziert Energie, dann haben wir so eine Idee von, da staut sich, da lagern wir gleichsam große Mengen Energie. Und wenn wir die brauchen, naja, dann holen wir sie und setzen sie ein. Ungefähr so, wie wenn ich Geld am Konto habe. Ich will mir was kaufen, hole ich mir das Geld vom Konto runter und setze sozusagen meine Energie ein. Aber so funktioniert das hier gerade nicht. Sondern, naja, der Motor produziert Lebensenergie. Lebensenergie. Und Lebensenergie lebt. Das ist keine Metapher, das ist real. Lebensenergie lebt. Und das heißt, sie hat ein Eigenleben. Und Sie können dieser Lebensenergie nicht befehlen. Also Sie können schon, aber es nützt nichts. Sie können der Lebensenergie nicht sagen, ich brauche deine Energie, keine Ahnung, um das Wohnzimmer aufzuräumen oder ich brauche die Energie, um meine Steuererklärung zu machen, sondern dieser Motor springt an, dann stellt er seine Energie zur Verfügung oder er springt nicht an, dann stellt er sie nicht zur Verfügung und beides hat nichts damit zu tun, was sie mental denken, wünschen, wollen oder sich vorstellen. Solange sie jetzt also versuchen, dieser Energie zu befehlen, was meistens mit mentaler Autorität einhergeht, also ich überlege mir, was ich jetzt tun sollte und dann versuche ich es umzusetzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihnen der Motor was hustet. Der bleibt still, der springt nicht an. Und natürlich, wenn sie dann versuchen, das zu tun, wofür der Motor keine Energie zur Verfügung stellt, dann ist es ein mühsames Unterfangen. Das macht keine Freude und es wird auch nicht befriedigend sein. Daher bedeutet sakral definiert zu sein leider nicht die Garantie, ein kraftvolles, erfülltes Leben zu haben, sondern das Thema. Und der Schlüssel, der erste Schlüssel dorthin beginnt damit, ja fast möchte man sagen, mit einer gewissen Demut. Also nicht sie befehligen diese sakrale Kraft, sondern umgekehrt. Die sakrale Kraft entscheidet und sie folgen ihr. Also das ist ein großer Schritt, die Kraft entscheidet. Und die Entscheidungen dieser Kraft können selbstverständlich ganz anders aussehen, als sie dachten. Im Positiven wie im Negativen. Es kann etwas Kraft in ihnen mobilisieren. Das hätten sie sich gar nicht gedacht. Und es kann sein, dass etwas, von dem sie denken, sie müssen es unbedingt tun, also das Sakralzentrum nicht mal zum Mucken bringt. Also sie folgen der Kraft. Wenn sie ein kraftvolles Leben haben wollen, müssen sie der Kraft folgen. Womit sich also die Frage stellt, wie äußert sich denn dieses Zentrum? Wie merken sie es denn, dass etwas für sie richtig ist? Und auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Die eine ist ganz banal durch Mobilisierung der Kraft. Und keine Sorge, das merken sie. Da werden sie lebendig, da richten sie sich auf. Wirklich, da kommt Leben sozusagen in jede Zelle. Da sind sie wach, da sind sie interessiert. Da ist ihnen billig gesprochen kein Weg zu weit. Dann sind sie kraftvoll. Das ist unübersehbar. Da brauchen sie eine ganz kleine Aufmerksamkeit dafür. Dann merken sie das. Aber es gibt jetzt natürlich nicht nur so Riesenentscheidungen, die sehr viel Energie mobilisieren, sondern wir haben viele, viele kleine Entscheidungen zu treffen, wo jetzt nicht gleich alle 100.000 PS aufheulen. Und in diesen Fällen äußert sich das Sakralzentrum zumeist durch die sogenannte Bauchstimme. Die Bauchstimme ist wohlgemerkt keine sprachliche Stimme, sprachlich ist immer Verstand, sondern eine sehr einfache, eine sehr elementare Stimme, die Bauchstimme sagt, das heißt ja, oder sie sagt, und das heißt nein. Das Problem ist jetzt, dass wir geradezu abgerichtet, geradezu dressiert sind, nur auf die Sprache zu achten. Das ist ja der Grund, warum uns Leute, die sich gut ausdrücken können, alles Mögliche einreden können, weil wir verlernt haben, auf alle anderen Informationsträger zu achten. Und das Sakralzentrum ist ein solcher Informationsträger, ein ganz wichtiger, wird aber selbst, wenn die sakrale Stimme da ist, oft überhört. Also mein Beispiel, mein Standardbeispiel, das ich nach wie vor gut finde, geht so. Jemand fragt sie, gehst du heute mit mir ins Kino? Ihre unmittelbare Reaktion, also nicht überlegt, nicht durchdacht, aus dem Körper, heißt nein, ich will nicht, heute nicht. Dann wird es aber nicht gehört oder jedenfalls nicht sehr ernst genommen. Und dann beginnt typischerweise eine mentale Diskussion. Warum denn nicht? Jetzt haben wir schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass wir endlich wieder mal miteinander ins Kino gehen wollen. Jetzt ist dieser tolle neue Film angelaufen, der überall so schöne Kritiken hat. Und hast du mir nicht gestern gesagt, du hättest heute Zeit? Und weil alle diese Argumente stimmen können, sind sie dann vielleicht mental, verstandesmäßig überzeugt? Und dann gehen sie halt ins Kino. Jetzt wohlgemerkt, das wird natürlich nicht ihr Leben ruinieren, wenn sie mal im falschen Film sitzen oder mit dem falschen Menschen im falschen Film sitzen. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie leicht es dazu kommt, Entscheidungen zu treffen, die die Kraft ignorieren. Naja, Und was sie dann bekommen, ist zumindest kein kraftvoller Abend. Dann sind sie nicht lebendig und nachher befriedigt, sondern, naja, ein bisschen resigniert, ein bisschen lustlos. Sie haben bestenfalls irgendwie etwas erledigt, von dem sie dachten, sie sollten. Aber das ist ungefähr so spannend wie eingeschlafene Füße. Und so ist es auch nicht, wenn Menschen verlernt haben, dem Sakral zu folgen, dann haben sie kein kraftvolles, sondern ein kraftloses, nicht ein lebendiges, sondern eher ein totes Leben. Und in dem Prozess sind die kleinen Entscheidungen nicht zu vernachlässigen. Alles, was sie üben, wird mehr und fällt leichter. Wenn sie sich gegen das Sakralzentrum oftmals entschieden haben, dann fällt es ihnen ganz leicht, sich gegen das Sakralzentrum zu entscheiden und noch mehr in die kraftlose Ödnis einzutauchen. Und wenn sie oft auch bei den kleinen Dingen mit der Kraft gehen oder mit der Bauchstimme, dann wird das ganz selbstverständlich und führt sie in die richtige Richtung. Wir werden uns mit dem Thema der Entscheidungsfindung über das Sakral noch viel detaillierter auseinandersetzen im Abschnitt Typusstrategie Autorität. Im Augenblick möchte ich es beim Gesagten belassen und mich jetzt dem Dreieck auf der linken Seite des Sakralzentrums zuwenden, dem braunen Dreieck. Das ist das Milzzentrum. Das Milzzentrum ist kein Motor, ist jetzt kein Motor, sondern man könnte sagen, das Zentrum der Gesundheit, der Reinigung und des Überlebens. Also da gehört das Lymphsystem hin, das Immunsystem. Und eben auch unsere Fähigkeit, im Augenblick zu erkennen, ob etwas gefährlich ist oder nicht, ob man etwas riskieren kann oder nicht, ob etwas gesund ist oder nicht. Und jetzt ist es so, wenn das festgelegt ist, wenn es definiert ist, ist es festgelegt, also es operiert verlässlich. Ein Immunsystem, das immer auf die gleiche Art und Weise operiert zum Beispiel. Und es gibt auch irgendeine festgelegte Erkenntnisfähigkeit, die in der Lage ist, im Jetzt zu erkennen, ob etwas gesund ist oder nicht, ob es gefährlich ist oder nicht. Das kann durch andere Faktoren gestört werden, insbesondere durch Motorzentren, aber grundlegend ist es jetzt mal so festgelegt. Und insgesamt könnte man sagen, es erhöht die Wahrscheinlichkeit für gesunde Entscheidungen. Wobei das, was man von der Milz her wahrnimmt, eher ein kurzer Moment der Gewissheit ist, und nur dann funktioniert, wenn man dem auch folgt und vertraut. Für praktische Zwecke ist allerdings etwas anderes auch noch sehr wichtig. Menschen mit definierter Milz fühlen sich nämlich im Allgemeinen wohl in ihrer Haut, und zwar auch dann, wenn sie alleine sind. Anders formuliert, sie brauchen niemanden, um sich wohlzufühlen, um sich körperlich wohlzufühlen. Und das ist natürlich ein nicht zu unterschätzendes Moment von Unabhängigkeit. Als nächstes wenden wir uns dem Dreieck auf der rechten Seite unten zu, also rechts vom Sakralzentrum. Dieses ebenfalls offene Zentrum steht für das Emotionalzentrum oder den Solarplexus. Und die Offenheit dieses Zentrums bedeutet, und ich sage das bewusst auf eine vielleicht auch ein wenig provozierende Weise, Gefühle haben für sie keine persönliche Bedeutung. Oder anders formuliert, Gefühle sollten für sie keine persönliche Bedeutung haben. Das heißt, sie sollten sich nie an Gefühlen orientieren und sie sollten sich nie aufgrund von Gefühlen entscheiden. Warum nicht? Ja, weil hier natürlich genauso wie in jeder anderen Offenheit gilt, das Thema des Zentrums ist nicht ihr eigenes, sondern sie werden die in ihrer Umgebung vorherrschende Qualität aufnehmen und verstärken. Also stellen Sie sich vor, Sie kommen auf eine Party und da ist richtig was los. Die Leute sind vergnügt und aufgekratzt und ausgelassen. Dann ist niemand lustiger und ausgelassener als Sie. Sie tanzen dann gleichsam am Tisch. Warum? Weil sie die gute Stimmung aufnehmen und verstärken, höchstwahrscheinlich naiverweise damit identifizieren und dann eben das lauteste Sprachrohr der vorherrschenden Stimmung werden. Gleiche Situation, Sie treffen sich mit ein paar Freunden, es gibt eine gedrückte oder gereizte Stimmung. Wer schaut am bösesten drein? Wer ist am schlechtesten drauf? Genau Sie. Und das heißt natürlich, der erste Schritt, der erste entscheidende Schritt, mit dieser Offenheit umzugehen, besteht darin, zu verstehen, das bin nicht ich, mit dem Gefühl nicht zu identifizieren. Verstehen Sie sich vor, im ersten Fall, auf unserer Party, stellen Sie sich vor, dort würden Sie ganz zufällig einen auch anwesenden Versicherungsvertreter kennenlernen. Na, wenn Sie jetzt in dieser guten Stimmung, die Sie für Ihre eigene halten, einen Vertrag unterschreiben, wer hätte denn dann diese Entscheidung getroffen, einen Vertrag zu unterschreiben? Also offensichtlich nicht Sie, sondern die Stimmung Ihrer Umgebung, mit der Sie fälschlicherweise identifiziert haben. Sinngemäß natürlich das Gleiche auch bei schlechter Stimmung. Also in dem Moment, wo Sie aufgrund von Gefühlen entscheiden, haben Sie bereits eine Entscheidung getroffen, die nicht Ihre eigene ist, sondern von außen gesteuert wurde. Wenn Sie das schaffen, nicht zu identifizieren, und hier kann man das sogar sprachlich üben, Sie sollten also gleichsam nicht sagen, ich bin fröhlich, ich bin traurig, ich bin wütend, Sie sollten sagen, ich fühle Trauer, ich fühle Wut, ich fühle Liebe. Und wenn Sie das sagen, durchaus gleichzeitig Ausschau halten nach dem Sender. Weil in 9 von 10 Fällen werden Sie aus dieser Haltung heraus einen Sender feststellen können. Und dann beginnt natürlich auch das Potenzial der Offenheit zugänglich zu werden, nämlich zu wissen, wie es dem anderen geht, wie der andere drauf ist. Das ist ein wesentliches Wissen naturgemäß und sollte Ihnen in vielen Situationen hilfreich sein. Die eigentliche Konditionierung beim offenen Emotionalzentrum geht allerdings viel tiefer. Und um das sich wirklich vorstellen zu können, muss man sich ganz kurz vorstellen, wie ist denn das gewesen, als Sie ein Kind waren? Nur etwas vereinfacht gesagt, wenn's Mama gut geht, geht's Ihnen auch gut. Und wenn's Mama schlecht geht, geht's Ihnen auch schlecht. Und wenn's nicht Mama war, dann war's Papi oder ein Geschwisterchen. Also früher oder später gibt es einen wichtigen Menschen in Ihrem Leben, der emotional definiert ist und dessen emotionalen Zustand Sie aufnehmen und verstärken. Was Sie naturgemäß nicht wissen können. Also was lernt ein Kind auf diese Art und Weise? Wenn's Mami gut geht, werde ich belohnt. Und wenn's Mami schlecht geht, werde ich bestraft. Es dauert daher nicht sehr lange, bis dieses Kind gelernt hat, dafür zu sorgen, dass es Mami gut geht. Wie kann man das tun? Naja, zuerst mal ganz elementar, indem man keine Schwierigkeiten macht. Also, ich bin ein braves Kind. Ja, ich bin ein braves Kind, ich mache keine Schwierigkeiten, ich habe keine besonderen Ansprüche, ich vermeide Konflikte und Auseinandersetzungen und alles, was irgendwie unangenehm sein könnte oder was schlechte Stimmung machen könnte, kehre ich unter den Teppich, ich schaue's nicht an, eine Art institutionalisierter Vogelstrauß-Politik entsteht. Und das schon sehr früh, also spätestens mit 7 ist das quasi ein abgeschlossenes Muster. Und wenn Sie dann nach Hause kommen und sind in der Schule von den Mitschülern oder von einem Lehrer fertig gemacht worden und Mami fragt, wie war es in der Schule, dann sagen Sie danke, gut. Und dieses Muster bleibt aufrecht. Lieb und nett und brav. Ich bin fast sicher, wenn ich Sie persönlich kennenlernen könnte, Sie wären so nett. So nett. Aber wir beide wissen, dass es nicht stimmt. Weil unter dieser Maske unverbindlicher Freundlichkeit steckt all das, was er sich haben gefallen lassen. die vielen, vielen Ereignisse, wo sie es nicht wahrhaben wollten, wo sie gute Miene zum bösen Spiel gemacht haben, wo ihnen ihr Verstand gesagt hat, wegen so etwas streitet man doch nicht. Und das führt zur anderen Seite dieses Musters. Im Großen und Ganzen bemühen sie sich wahrscheinlich, lieb und nett und brav zu sein und bloß keine Aufregung und es ist alles in Ordnung. Aber das ist natürlich, niemand hält das auf Dauer durch. Jedes Mal, wenn sie nachgeben, klein beigeben oder wegschauen, baut sich etwas auf und irgendeinmal ist der Punkt erreicht, wo der Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt und dann explodieren sie. Und zwar völlig unverhältnismäßig. Und dann hören sie paradoxerweise den Vorwurf, sei doch nicht so emotional und reiß dich zusammen und sei nicht so emotional. Oder auch, was hast du denn auf einmal? Du hast doch nie etwas gesagt. Und damit entsteht ein Teufelskreis, weil eine solche Explosion ist zwar einerseits vielleicht befreiend, kann aber andererseits auch sehr destruktiv sein und zum Beispiel Beziehungen, Freundschaften noch zumindest verletzen, wenn nicht zerstören, die ihnen eigentlich wichtig sind. Und dann wird ihnen ihr Verstand sagen, na bitteschön, ich habe dir ja gleich gesagt, Konflikte bringen nichts, also jetzt müssen wir uns in Zukunft noch mehr bemühen, lieb und nett und brav zu sein. Und die Lösung ist natürlich wie immer genau das Gegenteil. Die Lösung besteht darin, dass sie rechtzeitig in die nötigen Konflikte kommen. Rechtzeitig in die nötigen Konflikte. Dann, wenn diese sozusagen noch ein beherrschbares Ausmaß haben, weil dann ersparen sie sich diese großen Explosionen, in denen dann viele, viele, viele kleine Ereignisse sowie zusammengefasst Ausdruck finden. Also die Fallen des offenen Emotionalzentrums sind, ich sorge dafür, dass es den anderen gut geht oder dem anderen oder der anderen gut geht. Ich möchte everybody's darling sein, ich vermeide Konflikte und Auseinandersetzungen und lebe am liebsten in einer Welt der Scheinharmonie, in der ich dann natürlich nicht mehr bereit bin, irgendetwas anzuschauen, was wehtun könnte. Und genau darin geht das Potenzial der Offenheit verloren, das eigentlich darin entstehen würde, kühl, nüchtern und klar zu sehen, was jetzt los ist. Das nächste offene Zentrum ist das quergestellte Viereck im Zentrum der Körpergrafik. Das steht für das Selbst. Und das Selbst ist natürlich ein sehr befrachteter Begriff, meint hier jetzt aber nicht etwas quasi Religiöses, sondern die Hauptstichworte zum Selbst sind Identität und Richtung. Ja, und wenn die Identität nicht definiert ist, dann ist natürlich auch die Identität eine Frage. Und wenn die Richtung nicht festgelegt ist, dann ist die Orientierung eine Frage. Also welche Frage bewegt sie unter anderem sehr stark? Wer bin ich und wohin soll ich mich wenden? Und tatsächlich ist es jetzt natürlich so, die konkrete Erfahrung von Identität machen sie natürlich durch andere Menschen. Daher besteht die große Gefahr darin, dass sie einem anderen Menschen nachlaufen, in der Hoffnung dadurch sich selbst und ihre Orientierung zu finden. Und es ist natürlich das genaue Gegenteil der Fall, wenn sie jemanden anderem nachlaufen, verlieren sie sich selbst und ihre Orientierung. Und ganz zuletzt sagt dann der andere zu ihnen, du bist ja gar nicht so wie ich. Und sie sagen, so wie du will ich nicht sein. Also hier geht es um etwas ganz Besonderes. Zuerst mal geht es darum zu verstehen, sie sind dazu da, verschiedene Identitäten zu erleben. Es geht nicht darum, eine bestimmte Identität festzuhalten. Und die Frage ist eher, welche möglichen Identitäten sind richtig für Sie? Was sind die vorübergehend richtigen Erfahrungen? Oder wie kommen Sie zu diesen vorübergehend richtigen Erfahrungen von Identität? Weil eigentlich sind Sie als Chamäleon, darf man ruhig sagen, als Chamäleon designt, und es meint nichts Negatives, es meint, Sie nehmen ganz natürlich die Identität an, die in Ihrer Umgebung vorherrscht. Um aber Ihre Orientierung zu finden, bedarf es einer radikalen Abkehr vom bisherigen. Statt sich nämlich an anderen Menschen zu orientieren, müssen Sie lernen, sich am Ort zu orientieren. Das ist was völlig anderes. Und die Orientierung am Ort ist sozusagen nichts Geheimnisvolles, Mystisches. Es meint einfach, Sie sollten nur sich an Orten aufhalten, an denen Sie sich wohlfühlen, und zwar unabhängig von den Menschen. Das gilt natürlich zuerst mal ganz besonders für jene Orte, an denen Sie sehr viel Zeit verbringen, Ihre Wohnung, Ihr Haus, der Ort, an dem Sie arbeiten oder sonst wie tätig sind. Aber es geht darüber hinaus, es meint wirklich jeden Ort. Es meint den Supermarkt, in dem Sie einkaufen, es meint die Kneipe, in der Sie ein Bierchen trinken, es meint das Kino, das bevorzugte Kino, es meint den Friseur, es meint den Sportartikelladen, es meint das Modegeschäft, es meint den Urlaubsort, es meint jeden Ort, an dem Sie Zeit verbringen. Und wenn Sie jetzt über einen längeren Zeitraum hinweg wirklich diesem Kompass folgen, nämlich wo fühle ich mich wohl, an welchem Ort fühle ich mich wohl, dann entsteht nach und nach Ihr eigenes Wegenetz, das man in Summe als Ihre Ihnen entsprechende Orientierung bezeichnen kann. Und dann passiert nebenbei etwas Magisches. Sie werden bemerken, an diesen Orten, die für Sie gut sind, treffen Sie dann auch Menschen, die für Sie gut ist. An jenen Orten, an denen Sie sich wohlfühlen, erleben Sie eine Identität, in der Sie sich auch wohlfühlen können. Also es erscheint vielleicht subtil, aber es ist eine grundsätzlich andere Sache, ob Sie einem Menschen nachlaufen, um sich zu finden, oder ob Sie sich am Ort orientieren und dadurch die Menschen finden. Das besonders Gefährliche an diesen Fallen und Nicht-Selbstmustern besteht jetzt darin, dass sie im Allgemeinen nicht getrennt voneinander auftreten. Also es ist jetzt nicht so, dass einmal das emotionale Muster auftritt und dann irgendwann mal das Muster des Selbst, sondern es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich die Muster dieser beiden Zentren, die Nicht-Selbstmuster dieser beiden Zentren, zu etwas Übergeordneten verbinden, dass man sich fast vorstellen kann wie einen lebendigen Schatten, der dann beginnt, das Leben zu dominieren, der durch diese Verbindung sehr mächtig geworden ist, aber gleichzeitig noch immer sehr schwer zu erkennen, weil ihr Verstand wird das entweder verharmlosen, maskieren oder rechtfertigen. Um Ihnen das zu erleichtern, dass Sie diese Muster in Ihrem eigenen Leben erkennen, ganz konkret erkennen können, werde ich das jetzt versuchen, also die Muster dieser beiden Zentren zusammenzufügen, als Inspiration für Ihre persönliche Suche. Also das Selbst hat ja zuerst mal die Falle, dass es dem falschen Menschen nachläuft, in der Hoffnung, sich selbst zu finden. Also das wäre dann ganz banal. Ich laufe dem falschen Menschen hinterher und dann versuche ich alles zu tun, damit es dem gut geht. Dadurch verliere ich mich natürlich vollständig und meine Richtung sowieso. Oder das Selbst ist ja auch gern das Zentrum, das eine Identität erfindet oder kreiert, um eine zu haben. Das offene Selbst natürlich. Also könnte der Satz in Ihrem Fall lauten, ich bin oder meine Identität ist, und dann kommen Themen der Offenheit. Also zum Beispiel, ich bin emotional. Ich beweise sozusagen meine Identität, indem ich besonders emotional bin. Auf der Party sozusagen immer der Fröhlichste, derjenige oder die. Also jedenfalls emotionaler als emotional. Und damit präsentiere ich meine Identität. Oder natürlich, ich bin jemand. Meine Identität ist, Ich bin jemand, der dafür sorgt, dass es den anderen gut geht. Oder zumindest ich bin jemand, der dafür sorgt, dass es dir ganz gut geht. Können Sie sich vorstellen, was für eine kranke Art von Bindung das kreieren kann? Wenn Ihre Identität davon abhängt, dass es jemandem anderem gut geht. Also erstens verlieren Sie sich natürlich wieder komplett und zweitens können Sie natürlich den Menschen nie loslassen, weil würden Sie das tun, würden Sie ja die eigene Identität verlieren. Oder? Ich erkläre es zu meiner Identität, lieb und nett zu sein. Also quasi, ich bin wirklich so. Nicht, würden Sie dann sagen. Was redet der für einen Unsinn? Ich bin wirklich so. Ich bin einfach lieb und nett. Ich habe keine Schwierigkeiten mit anderen Menschen. Und dahinter steht, weil Sie keine Konflikte austragen, weil Sie auf Ihre Ecken und Kanten verzichten, weil Sie bereit sind, auf Ihre Durchsetzung zu verzichten. Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel, wie leicht das zu verschleiern ist. Nicht, wenn Sie wirklich von Ihrer Identität überzeugt sind und wenn Sie wirklich davon überzeugt sind, dass Ihre Identität darin besteht, von allen gemocht zu werden, Sie sind einfach ein Tausendsasser, alle mögen Sie, weil Sie sind ein reizender Mensch, das ist wahnsinnig schwer aufzubrechen. Das wird etwas anderes erfordern, was Ihnen schwerfällt. Hinzuschauen, obwohl es weh tut. Das kann gerade bei Ihnen, wenn Sie das Muster erkennen, dann wird es eine Erfahrung sein von, es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Nicht unbedingt eine schöne Erfahrung, aber eine sehr, sehr gesunde. Und das Muster ist natürlich nicht dadurch gleich verschwunden, dass Sie es erkennen, aber es verliert einen beträchtlichen Teil seiner Macht. Damit kommen wir also jetzt zu dem Zentrum, das gleichsam zwischen dem Emotionalzentrum und dem Selbst liegt. Dieses definierte Zentrum ist das sogenannte Ego. Und jetzt ist Ego natürlich ein sehr befrachteter Begriff. Also etwas vereinfacht gesagt, alle wollen erfolgreich sein, aber niemand um Himmels Willen egoistisch. Und darum ist vielleicht das Erste und Wichtigste, was ich Ihnen sagen möchte in Bezug darauf, Sie sind ein Egoist. Also Sie sind designed, egoistisch zu sein. Und daran ist auch gar nichts Böses. Egoistisch zu sein heißt, ich stelle meine Interessen an die erste Stelle. Das ist eigentlich doch wirklich nichts Schlimmes. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass man ihnen versucht hat, nahezubringen, dass es falsch ist, egoistisch zu sein. Das ist sozusagen die Gegenwehr jener, die selbst nicht über diese Ego-Stärke verfügen oft. Also zuerst mal ist es ganz wichtig, dass Sie das selbst bejahen, dass Sie sich gleichsam die Erlaubnis geben, ja, ich bin und darf egoistisch sein, ich bin und darf mich durchsetzen, ich darf meinen Vorteil an die erste Stelle setzen. Darüber hinaus ist aber jetzt das Ego nicht einfach nur das Zentrum des Egoismus, sondern es ist ein mächtiger Motor. Und die Kraft dieses Motors besteht darin, etwas durchzuziehen, um ein Ziel zu erreichen. Also Sie gehören zu den Menschen, für die es wirklich auch richtig und möglich ist, sich Ziele zu setzen und diese Ziele zu erreichen. Und damit haben wir jetzt aber auch über die grundlegende Natur des Egos zu sprechen, weil der Ego-Motor, ich verrate Ihnen sozusagen ein Geheimnis. Das Ego ist faul. Das Ego ist nicht fleißig. Das Ego arbeitet nicht, weil es ihm Spaß macht zu arbeiten. Das Ego strengt sich nur aus einem Grund an. Weil es sich auszahlt oder wenn es sich auszahlt. Darum ist es ja der Motor der Zielerreichung. Heißt ganz praktisch, dort, wo Sie ein Ziel erreicht haben, ist es nötig, ich meine wirklich nötig, dass Sie sich etwas gönnen. Das Ego operiert nach dem Belohnungsprinzip. Und wenn es seine Belohnung nicht bekommt, naja, dann will es nicht mehr. Dann tritt es gleichsam in den Streik. Und die minimalste Belohnung des Egos, das absolute Minimum, ist die Pause. Sozusagen Ferien, Urlaub, Pause, das Nichtarbeiten. Also ganz wichtig, um die Kraft des Ego-Motors immer wieder nutzen zu können, braucht es Pause, braucht es Belohnung, braucht es sozusagen Zuckerstückchen. Stellen Sie sich dieses Ego vor, ein kleines bisschen wie ein Zirkuspferd. Es ist in der Lage, ein echtes Kunststück zu vollbringen. Ein Ziel zu erreichen ist immer ein Kunststück. Ein Ziel ist was Schwieriges. Aber wenn unser Zirkuspferd das Kunststück vorgeführt hat, dann möchte es Applaus, Zuckerstückchen und Pause. Und wenn Sie so mit Ihrem Ego umgehen, dann haben Sie auch ein starkes Ego, das immer wieder bereit ist, Ihnen bei der Erreichung eines Zieles behilflich zu sein. Als nächstes besprechen wir das Zentrum oberhalb des Selbst, das weiße Viereck, das weiß gebliebene Viereck. Dieses Zentrum ist die Kehle, das Kehlzentrum. Und die Kehle ist das Zentrum der Metamorphose. Metamorphose heißt Wandlung. Und es bedeutet, die Kehle wandelt etwas. Und zwar grundsätzlich wandelt die Kehle etwas Inneres in etwas Äußeres. Das ist an sich ein so unerhörter Vorgang, dass man sich eigentlich wundern muss darüber, dass uns das nicht mehr beschäftigt. Aber es hat mit der Selbstverständlichkeit dieses Vorgangs zu tun. Das eindrucksvollste Beispiel, gerade weil so geläufig, ist die Sprache. Wenn Sie sprechen, was geschieht genau, wenn Sie sprechen? Sie wandeln etwas rein Inneres, vorwiegend Elektrisches, nämlich einen Gedanken, in etwas im Außen objektiv Wahrnehmbares und noch dazu in eine völlig andere Form der Energie, in eine akustische Welle. Also die Kehle ist in gewisser Weise wirklich ein magisches Instrument, das generell gesprochen spricht, sich ausdrückt oder handelt. Und was davon konkret stattfindet, hängt von den Verbindungen ab, die zur Kehle bestehen. Jetzt in Ihrem Fall haben wir eine offene Kehle. Und eine offene Kehle bedeutet natürlich, was? All diese Themen sind in Ihnen nicht festgelegt. Also das heißt, es ist nicht festgelegt, wie Sie sprechen, sich ausdrücken oder handeln. In diesem Sinne ist alles möglich, aber es entsteht durch Konditionierung. Jetzt sind Sie ja gleichzeitig ein kraftvoller Mensch. Wir haben ja über das definierte Sakralzentrum gesprochen. Sie sind ein kraftvoller Mensch. Sie sind dazu da, mit Ihrer Energie etwas zu tun. Aber Sie haben keine Verbindung zur Kehle. Daraus entsteht natürlich eine ganz besondere Thematik. Die eine Thematik, die oft zu bemerken ist, das ist das Heischen nach Aufmerksamkeit. Es ist oft so, wenn die offene Kehle mit drei Freunden ein Glas Wein trinkt, dann spricht die offene Kehle am meisten und ist nachher heiser, weil sie konditionierterweise zum Sprachrohr der anderen wurde. Aber in Ihrem Fall, wo eben so viel Kraft da ist im Untergrund, könnte man sagen, entsteht noch ein anderes Thema. Kraft drängt zum Handeln. Kraft drängt zum Manifestieren. Kraft drängt zum Ausdruck. Und genau das ist offen und bedarf einer Verbindung. Die kann aber jetzt eigentlich nur durch einen anderen Menschen kommen, manchmal vorübergehend durch einen Transit, aber die wichtigeren Quellen einer solchen Verbindung sind natürlich andere Menschen. Und dann besteht die Gefahr, dass Sie entweder Menschen akzeptieren, die Ihnen schaden, nur weil Ihnen die technisch eine Handlungsverbindung bringen, wobei aber das, was geschieht, das, was ausgedrückt oder geschaffen wird, durch die Handlungsverbindung des anderen bestimmt wird. Oder ganz allgemein gesprochen, dass sie einer sind, der mitmacht. Ein Mensch, der mitmacht, in dem Sinne, sozusagen, ich möchte mit meiner Energie was tun, hurra, jetzt gibt's eine Möglichkeit, was zu tun, dann muss ich's unbedingt tun. Und das ist natürlich falsch. Die Offenheit darf niemals die Führung im Leben übernehmen. Also es ist ganz wesentlich für sie, dass sie erkennen, dass es nicht darum geht, irgendetwas zu tun, zu erschaffen oder auch nur zu sagen, sondern wenn, dann geht es darum, das für sie Richtige zu tun, zu schaffen oder zu sagen. Also die Kehle darf nicht die Führung übernehmen und die Offenheit der Kehle soll sie auch in keiner Weise beunruhigen. Sie haben als sakral definierter Mensch nämlich immer auch eine Verwirklichungsmöglichkeit unabhängig von der Kehle. Auch die werden wir noch genauer besprechen, aber hier sei schon mal als Stichwort erwähnt, es wäre das Erbauen. Und Erbauen heißt, ich tue das für mich Richtige und wiederhole es über lange Zeit. Dann entsteht ganz langsam und nach entsteht bildlich gesprochen auch ein Haus. Allerdings, für schnelle Umsetzungen, für schnelle größere Resultate brauchen Sie Kooperation, wobei es aber eben nicht darum geht, dass das auf alle Fälle zustande kommt, sondern dass, wenn es zustande kommt, auf eine für Sie korrekte Weise geschieht. Damit kommen wir zu den beiden letzten Zentren, den beiden obersten Zentren, die also offensichtlich irgendetwas mit dem mentalen Feld, mit dem Verstand zu tun haben und die beide definiert sind, was also ganz praktisch heißt, Ihr Denken ist festgelegt. Technisch kommt es dadurch zustande, dass das Kopfzentrum, von dem der Druck von Fragen, aber auch Inspirationen ausgehen, dass dieses Kopfzentrum mit dem darunterliegenden sogenannten Ajna, dem eigentlichen Verstand, verbunden ist. Und das führt zu einem Verstand, der unter dem Druck von Fragen ständig oder immer wieder nachdenkt. In diesem Sinne sind sie also designed zu denken. Und wenn Sie irgendwo mal ein schönes esoterisches Buch gelesen haben, in dem drinnen steht, dass es darum geht, nicht zu denken, dann können Sie das vergessen. Sie werden immer denken. Es geht also nicht darum, dass Sie den Versuch machen, das abzustellen. Es geht darum, dass Sie den richtigen Umgang damit lernen. Insgesamt heißt es aber jetzt natürlich, Ihr Denken ist festgelegt und in diesem Sinne verlässlich. Sie denken auf eine ganz bestimmte Art und Weise und anders können Sie gar nicht denken. Das hat wie alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist die Verlässlichkeit. Das Denken ist auch ein Teil Ihrer Identität natürlich, beschreibt auch qualitativ, wer Sie sind, eine ganz bestimmte Art Denker. Der Nachteil ist natürlich eine gewisse Engstirnigkeit, die dadurch entsteht, dass wenn ich auf eine bestimmte Art denke und nur auf diese Art denken kann, dann erscheint mir das, was ich denke, naturgemäß richtig und alles andere erscheint mir eher falsch. Weil man müsste ja eigentlich so denken, wie ich denke, anders geht's ja gar nicht. Das heißt, für Menschen wie Sie wäre es an sich hilfreich, einerseits zu bejahen, dass Sie designed sind, gleichsam der Sprecher einer ganz bestimmten Perspektive zu sein, eine ganz bestimmte Perspektive mental einzunehmen, das ist total in Ordnung, das gehört zu Ihnen, aber gleichzeitig zu erkennen, dass das nicht die einzig mögliche Art und Weise ist, wie man die Dinge betrachten kann. Der wichtigste Satz aber lautet, obwohl Sie mental definiert sind, obwohl sie sich auf ihr Denken verlassen können und sich dieses Denken im Laufe ihres Lebens in der Art und Weise, wie sie denken, nicht verändern wird, ist es nicht in der Lage, ihre persönlichen Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich starker Tobak, einerseits, weil es eine Art kollektiver Gewissheit gibt, dass man nach Möglichkeit rational und geplant und vernünftig zu entscheiden hat, und zweitens, weil natürlich vor allem Ihr eigenes Denken darauf bestehen wird, dass man bitte mental zu entscheiden hat, weil dieses Denken weiß ja, was richtig ist oder nicht. Daher geht es jetzt mal darum, dass Sie bzw. auch Ihr Denken, auch Ihr Verstand erfassen, warum persönliche Entscheidungen nicht mental getroffen werden können. Zuerst mal ist es so, wenn Sie versuchen, mental zu entscheiden, haben Sie eine bestimmte Vorstellung davon, was Sie damit erreichen wollen. Und das greift auf alle Fälle dem Leben vor. Vor allem aber macht es Sie abhängig vom Ergebnis Ihrer Entscheidungen. Die Wahrheit ist natürlich, dass Sie nie wissen können, wozu es führen wird. Wenn Sie sich entscheiden, eine Beziehung einzugehen oder zu beenden, wenn Sie sich entscheiden, ein Haus zu kaufen oder zu bauen, wenn Sie sich entscheiden, einen Ortswechsel vorzunehmen, das kann zu allem führen. Zum Besten, zum Furchtbarsten, wahrscheinlich zu irgendetwas in der Mitte davon, aber Sie können niemals absehen, wozu es führen wird, weil dazu haben Sie niemals genug Informationen. Sonst würden ja Menschen nicht dauernd unter den Folgen ihrer Entscheidungen leiden. Also geht es nicht darum, eine besonders schlaue Entscheidung zu treffen, sondern es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, mit der Sie sich unter allen Umständen, mit der Sie unter allen Umständen zufrieden sein können, weil Sie spüren können, dass es die für Sie richtige Entscheidung war. Das ergibt sich aber nur, wenn Sie Ihrer Strategie und gegebenenfalls inneren Autorität folgen. Heißt im Umkehrschluss, wenn Sie mental versuchen zu entscheiden, was können Sie denn tun? Sie können Argumente sammeln. Sie können Gründe sammeln. Warum soll ich es tun und warum soll ich es eher nicht tun? Und dann stehen Sie eines schönen Tages vor einer Liste von Argumenten, die natürlich niemals vollständig sind. Also wie viele Leute haben sich ein Haus gekauft vor ein paar Jahren, an einer wunderschönen Stelle, relativ schien es günstig, aber leider, inzwischen ist das umgebende Grünland Bauland geworden oder eine Autobahntrasse führt durch oder sonst irgendeine Grauslichkeit ist entstanden und das, was geplant war, eine ruhige ländliche Idylle zu sein, ist etwas ganz anderes geworden. Sie wissen es nicht. Also haben Sie unvollständige Listen von Argumenten und dann schlagen Sie sich, warum auch immer, auf die Seite einer dieser Listen und sagen, ich mach's doch nicht. Und gleichzeitig, wenn Sie mental entschieden lassen, bleibt immer eine nagende Ungewissheit, ob Sie sich denn wirklich richtig entschieden haben. Und das heißt, Ihr Verstand wird immer wieder gleichsam die Frage stellen, ob es richtig war. Ob Sie es nicht doch hätten machen sollen oder noch etwas anderes ausprobieren oder noch etwas überprüfen oder dieses oder jenes. Ich nenne es die mentale Selbstzerfleischung. Also das ist das Gegenteil von innerer Ruhe und Gewissheit. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Zustand. Und dem entkommen Sie eben nur, wenn Sie den Verstand das tun lassen, wozu er sehr wohl da ist, was er sehr wohl kann, nämlich äußere Autorität zu sein. Wenn Sie jemandem etwas zeigen, etwas erklären, was der noch nicht sehen kann, dann fungiert der Verstand als äußere Autorität und dazu ist er in der Lage, dazu ist er designed.